Ich habe uns Gedanken mitgebracht, die mir persönlich sehr wichtig sind. Stell dir doch mal vor, es würde alles, was in deinem Leben geschieht, zum Besten dienen. Ja, ich weiß, da kommen verschiedene Gedanken. Das eine ist, dass der eine oder andere von euch hat, das habe ich schon mal gehört, Paulus schreibt das im Römerbrief, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Und da habe ich schon mal öfters drüber nachgedacht, wow, das ist gar nicht so einfach, dass wir ihm das glauben, gerade in Situationen, wo es uns nicht gut geht, wo wir Schwieriges erleben, vielleicht Krankheit und andere Dinge, ist das eine echte Herausforderung, das letztlich zu glauben. Und ich selber weiß auch von Situationen, die ich kaum zusammenbekommen habe. Ich kann mich erinnern an eine sehr schwierige Situation, wo unser Sohn mit unserem Auto verunglückt ist auf der Autobahn. Das Auto war total schaden, er ist bewahrt worden. Wow. Das war nur Blechschaden, aber sein Leben ist bewahrt worden. Da konnte ich das irgendwie noch sagen. Gott hat aufgepasst. Gleichzeitig wurde in der Gemeinde eine gleichaltrige Jugendliche aus der Gemeinde schwer krank. So, wie passt das zusammen? Der eine, der wird bewahrt, der andere wird krank. Es ist nicht so einfach, das zusammenzukriegen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten mitwirken oder zum Besten dienen. Echte Herausforderung, und ich kann nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich dann Gott nicht liebe, wenn es mir schlecht geht. Also der Umkehrschluss wäre für mich auch nicht zulässig. Ich möchte eure Gedanken gleich noch zu einem Bibeltext mitnehmen, den ich für herausfordernd, aber passend finde. Aber vorweg eine Frage an euch stellen, die ihr jetzt natürlich nicht beantworten könnt. Kennt ihr Glaubenssätze? Also ich meine nicht die, die in der Bibel stehen, sondern die, die hier innen drin verankert sind. Sowas wie, ich genüge sowieso nicht. Oder mich mag ja sowieso keiner. Ach, wer kümmert sich schon um mich? Oder ich bin allein übrig geblieben. Den Satz und den Glaubenssatz, den gibt's sogar in der Bibel. Das Schlimme daran ist, dass das biografische Überzeugungen sind. Wenn du von dir denkst, mich mag sowieso keiner, dann hast du in dem Lebensalter, wo du in den Kindergarten gegangen bist oder in die ersten Schuljahre, Erfahrungen gemacht in deinem Umfeld, die dich das als Kind haben glauben lassen. Mich mag sowieso keiner. Und wenn sich das in deine Seele hineingefressen hat, dann nützt dir an der Stelle der Glaube an Christus auch erstmal nichts, wenn dir das gar nicht bewusst ist, dass dir das so geht. Dann machst du es deinem Gott und unserem Herrn Jesus Christus sogar richtig schwer, dass er das, was in deinem Leben geschieht, zum Guten verwenden kann oder zum Guten drehen kann. Wir leben ja schließlich in einer verlorenen Welt, wo es nicht gewährt ist, dass immer alles gut läuft. Wenn dich sowieso keiner mag, dann wird das von dir so gesehen und dann muss es auch so geschehen. Das kennt ihr, self-fulfilling prophecy, selbsterfüllende Prophetien. Dann verhältst du dich vielleicht auch so, dass dich keiner mag, indem du immer knurrig oder muffig bist oder was weiß ich, wie ihr das da unten bei euch nennt. Und das sind Dinge, die mir im Gemeindeleben, in Gemeindeberatung eben auffallen, aus meinem persönlichen Leben. Ich habe manches von dem identifiziert und mit Christus zur Seite legen können, aber es muss erstmal ins Bewusstsein kommen. Und gerade in der Situation, in der ihr auch als Gemeinde seid, wo wir viele Dinge neu bedenken müssen, wo Missverständnisse sind, wo es auch Konflikte gegeben hat und gibt und wir das aufräumen wollen, ist es umso wichtiger, dass du diesen Blick auch zu dir hin hast. Was hindert mich eigentlich daran, Gutes zu denken? Welche Glaubenssätze sind denn in mir aktiv, die den anderen immer direkt etwas unterstellen? Die mögen mich nicht. Mich mag ja sowieso keiner. Um die loszuwerden. Christus verspricht die Freiheit, wenn wir uns als seine Jünger erweisen, als solche, die sich von seinem Wort erreichen lassen, werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt er, ist in Johannes 8 wieder geschrieben. Ich gehe ganz kurz zu einer Geschichte aus dem Alten Testament, wo ihr den Glaubenssatz finden könnt, einen Glaubenssatz, ich bin allein übrig geblieben. Elia hat diesen Satz ausgesprochen, als er dort mit dem Volk gerungen hat, wer ist jetzt Gott, Baal oder unser Gott? Die Geschichte mit dem Altar, wo Feuer, wo er betet und Feuer fällt vom Himmel. Danach wird ihm durch Isabel ja angedroht, dass er umgebracht werden wird, dass das nicht ungerecht bleibt, was er da getan hat. Und dann flieht er in die Wüste und will sterben. Dann kommt es zur Gottesbegegnung. Ihr kennt vielleicht die Geschichte mit dem Engel, der dann kommt und steh auf und iss. Und er kommt wieder zu Kräften und kann dann zu Gott auf den Berg Horeb, zum Sinai, ihm dort begegnen. Und da fragt Gott ihn, Elia, warum bist du hier? Und er antwortet, ich bin allein übrig geblieben. Und jetzt trachten sie mir nach dem Leben. Dabei war er gar nicht alleine. Erstens hat er auf dem Weg zum Karmel von Obadja erfahren, dass es noch 50 und 50 und Obadja und ihn, also 102 Leute gibt, 50 und 50 Prophetenschüler. Aber in dem Moment, wo er so persönlich getroffen war, wo ihn eine Lebenssituation trifft, die ihm die Kräfte rauben, da greift der Glaubenssatz. Ich bin allein übrig geblieben. Wir wissen nicht viel von seiner Biografie. Vielleicht hat er das erlebt in der Familie, dass liebe Menschen um ihn drumherum gestorben sind. Bin allein übrig geblieben. Und das hätte jetzt in dem Fall dahin sogar führen können, dass er sein Leben nimmt, sich sein Leben nimmt, wenn er nicht Gott mit dem Engel eingeschritten wäre. Das finde ich ist eine ziemlich dramatische Geschichte. Gott sagt ihm dann übrigens, Elia, du bist nicht allein übrig geblieben. Es gibt noch 7000 andere in Israel, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und das ist eine Geschichte, die mir persönlich also sehr viel zu sagen hat, weil ich da eben auch merke, das, was das Leben mit uns gemacht hat, das kann sich in uns so festsetzen, dass wir meinen, das müsste so werden. Natürlich völlig, nicht, erstens nicht nötig und auch völlig verrückt. Elia war nicht alleine, aber er fühlt es so und organisiert sich das auch ein Stück so. Und das kann im Gemeindeleben genauso passieren, dass Dinge, die du aus deiner Biografie mitbringst, dass die dann hineinwirken in das Leben und du siehst das alles durch diese Brille. Ich bin allein übrig geblieben. Mich mag sowieso keiner. Ich genüge ja nicht und so weiter und so fort. Mein Glaubenssatz, den ich mir oft selber erfüllt habe, heißt, mir hilft sowieso keiner. Oh, wie oft musste ich durch viele Sachen alleine durch. Und wie oft habe ich vielleicht sogar dazu beigetragen, dass mir mein Gott nicht helfen konnte. Der will mir ja helfen, das weiß ich ja. Also, von daher sage ich das mal mit anderen Worten. Es geht mir um segnend Leben. Hilf unserem Gott beim Segnen, damit der aus all dem, was unser Leben betrifft, das Gute machen kann. Damit uns das zum Besten mitdient am Ende. Hilf Gott beim Segnen. Gibt ja auch positive Glaubenssätze, ne? Guck mal bei Paulus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Perspektivenwechsel. Hilf Gott beim Segnen. Ich lese euch einen Text vor, der uns dazu eine Anleitung sein kann, aus dem ersten Petrusbrief. Petrus hat seine Briefe in der Zeit geschrieben, als die erste Welle der Christenverfolgung durch den kleinen asiatischen Raum ging. Die Gemeinden, die gerade erst 10 Jahre oder wie viel auch immer gegründet waren, die dann die erste Christenverfolgung erleben, denen schreibt er den zerstreuten Christen diesen Brief. Und da heißt es in 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 11, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, kann man auch sagen, geschwisterlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, Der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Segnen bedeutet Gutes reden. In dem Zusammenhang, denn das Wort, was da im Griechischen steht, das ist ja aus dem Hebräischen mal übersetzt worden, und im griechischen Text heißt gut reden, zum Guten reden, eulogio, etwas Gutes in die Situation hineinreden. Mit dem Auftrag zu segnen, meint der Apostel Petrus also an der Stelle, dass wir in der Situation, in der wir sind, das Göttliche sagen und tun sollten, damit Gott am Ende das Gute daraus machen kann. Und nicht das, was eigentlich menschlich in uns steckt, was dazu dienen könnte, dass unsere Glaubenssätze aktiv werden und wir dann nicht segnen können, nicht Gutes reden in die Situation. Es geht um das Endlich. Als würde Petrus damals darauf warten, hey, könnt ihr das jetzt endlich mal tun? Das Gute in die Situation reden. Und als würde unser Gott darauf warten, dass wir ihm dabei helfen, dass er das Gute in die Situation in meinem Leben und in dem Leben der anderen tun kann. Denn wenn wir das letztlich tun, die Welt mit Gottes Augen sehen, also Gutes von ihm in die Situation reden, dann kann er uns dabei helfen. Dann glauben wir auch, dass er alles kann und das im Griff hat. Gutes reden und tun. Ihr Lieben, ich merke das immer wieder, dass mich das dann, dass so ein Gedanke bei mir kommt, wenn wir sagen, ich segne dich. Ihr Lieben, niemand von euch, weder ihr noch ich, können über den Segen Gottes tun, verfügen. Segnen und schaffen sind ja zwei Worte, die im Hebräischen sehr verwandt sind. Bara und Barach. Wenn Gott segnet, dann schafft er mit seiner Schöpferkraft. Die habe ich nicht. Und du auch nicht. Wir können nicht über Gott verfügen. Wenn wir segnen, dann reden wir von Gott Gutes in die Situation hinein. Das ist das, was Petrus hier meint. Jemand ermutigen mit Gottes Wort. Zuspruch von Gott in eine Situation hineinbringen. Vielleicht auch klärendes Gedanken Gottes der Weisheit und im positiven Sinne der Ermahnung in eine Situation hineinbringen, kann Gutes reden von Gott in die Situation sein, kann segnend sein. Und genau das muss bei uns auf die Straße. Ich weiß das hier oben, ich sage mir dann immer, bin ja ein alter Schrauber, die PS, die hier oben sind, die müssen auf die Straße kommen. Über die Reifen auf die Straße. Ins Leben, in den Gemeindealltag. Das ist das, was ich mir wünsche, dass mir das gelingt und euch. Petrus zeigt hier eine ganze Menge Eigenschaften, die hat er aufgeführt, die ich gleich zusammenfassen würde. Aber der Hammer ist ja, dass der das mit einer Verheißung verknüpft. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll sich so verhalten. Der soll segnen, der soll Gutes in die Situation reden, Gutes von Gott. Also das Leben ist nicht wie ein Ponyhof, das wisst ihr alle. Wenn ich aber da, wo es auch nicht einfach ist, das Leben lieben, also mich daran freuen will, und gute Tage sehen will, trotz denen, die vielleicht gerade nicht so gut sind, dann muss gesegnet werden. Dann muss ich mir Gutes in die Situation von Gott bewusst machen. Und andere können mir dabei helfen. Die können mich dadurch segnen, indem sie Gutes von Gott in die Situation bringen. Ein paar Gedanken dazu. Für mich ist der erste, die sind die beiden Begriffe, die Paulus hier erwähnt, mitleidig und barmherzig sein. Lass dich doch berühren. Geh doch mal in der Geduld Gottes eine zweite Meile mit einer Situation oder auch mit einem Menschen. Natürlich gibt es Situationen, die uns an die Grenzen bringen. Da ruft jemand an bei dir und du siehst die Nummer im Display und sagst, da will ich jetzt nicht dran gehen. Warum nicht? Weil du erwartest, dass dich das jetzt 1,5 Stunden kostet. Kennt ihr sowas? Wahrscheinlich schon. Und in dem Moment habe ich eine Chance, mich zu entscheiden. Ist das jetzt eine Situation, in der ich segnen soll? Dann gehe ich dran und rede Gutes in die Situation. Ich kann ja immer noch sagen, du, ich habe nur eine Stunde Zeit oder nur eine halbe Stunde, aber ich will Gutes mit dir in der Situation erfassen, hineinbringen. Ich will dich segnen in diesem Sinne.
Telefon klingelt gerade, es kommt nicht so gleich.
Und an der Stelle ist es eben wichtig, dass ich mich entscheiden muss. Will ich segnen? Dann gebe ich das Gute in die Situation hinein, schenke jemand meine Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass ich nicht auch mich abgrenzen kann und vielleicht sagen, du, gerade jetzt geht es nicht. Ich gehe dran und sage, sorry, ich kann gerade nicht. Ich würde dich gerne morgen anrufen. Die Chancen habt ihr. Barmherzig sein, mitleidig, mit den anderen mitgehen, in die Situation hinein segnen, gutes Reden von Gott. Wäre also eine Möglichkeit. Eine Sache, die mich an der Stelle mal beschämt hat, ist schon länger her, war, dass ich nach so einem langen Gemeindetag nach Hause gefahren bin, komme auf die Idee, eine Pizza mit nach Hause zu bringen. Mit Doro wollte ich die teilen. Und da steige ich in mein Auto, da kommt jemand auf mein Auto zu. Und ich habe gemerkt, boah, das will ich jetzt nicht. Ein fremder Mensch. Der wollte irgendwas von mir. Und ich habe mich dann doch überwunden. Und dann sagt der Mann zu mir, ich hab mich überschätzt. Ich habe die Kraft, nicht mehr nach Hause zu kommen. Können Sie mich nach Hause bringen? Der war völlig klar im Kopf. Der hatte sich nur überschätzt. Er war spazieren gegangen und merkte, ich kann nicht mehr. Das war jetzt, ich hätte in der Situation ja, Gott wollte ihn ja segnen. An der Stelle, dass ihm geholfen wird. Und ich hätte mich an der Stelle verweigern können. Das bringt mich auch immer wieder dahin, mich selber zu fragen, ist das eine Situation, in der Gott jetzt segnen will und ich soll ihm dabei helfen, indem ich mich zur Verfügung stelle, indem ich die guten Gedanken in die Situation bringe, die Situation erfasse und sie annehme. War mir eine sehr eindrückliche Lehre. Segnet Leben heißt dann, dich dazu zu entscheiden, das Gute in die Situation hineinzureden und die Situation zu überprüfen und natürlich auch für dich dabei zu sorgen. Das Zweite, was Paulus hier erwähnt, die Begriffe brüderlichen oder geschwisterlichen Umgang leben, demütig bleiben. Und ich übersetze das für mich, wie ich eben gesagt habe, die zweite Meile mitgehen, die Geduld haben, mit sowas wie die Bedürfnisse des anderen erfassen und nicht nur meine. Ja, wir lesen von Paulus im Philipperbrief, dass wir nicht nur auf das Unsere, sondern auch auf das der anderen bedacht sein sollen. Da kommt es auch vor. Also, was hat der andere für ein Bedürfnis? Und jetzt stell dir vor, ich nehme wieder eine Situation, du kommst heute in den Gottesdienst, ob das jetzt heute, vielleicht ist das das schlechte Beispiel, in den Gottesdienst allgemein. Und das, was da gerade läuft, das gefällt dir nicht. Also vielleicht hat der die Moderation macht, gerade mal so einen lockeren Spruch auf den Lippen. Das könnte mir passieren, weil ich komme aus dem Rheinland. Und du denkst, hey, wie kann man sowas im Gottesdienst sagen? Ja, okay. Dann geht das Loben los mit dem Lobpreis. Dann kommen Lieder, die du nicht kennst. So, und dann kommt noch irgendwas in der Predigt und dann fragst du dich, warum bin ich heute überhaupt aufgestanden und in den Gottesdienst gegangen? Hätte ich auch zu Hause Bibel lesen können, wäre besser gewesen. Geht das ja schon mal so? Keine Ahnung. Kann ja passieren. So, und jetzt stell dir das bitte vor, du willst segnen. Du willst Gott beim Segnen helfen, damit da für alle was Gutes bei rauskommt. Dann könntest du im Gottesdienst sagen, ja, Moment. Mein Gott ist ja größer, der will ja auch mich segnen, der will ja Gutes von sich auch in meine Situation reden. Dann höre ich jetzt mal hin. Und dann kommen Situationen, wo du für dich sagst, ah, das ist jetzt nicht meins. Dann kannst du dich ja umdrehen. Geht gerade schlecht, ne, weil wir uns nicht treffen können, aber das wird wiederkommen. Und merken, Aber da hinten ist jemand gerade total berührt von dem, was hier geschieht, wo ich mich drüber geärgert habe. Okay, und jetzt werde ich in der Situation, weil das gerade nicht meins ist, was sie ist, für ihn beten. Jesus, du berührst ihn gerade. Gib all das Gute von dir da rein. Wenn das jetzt so ankommen kann, dann nimm es, mach es. So, und dann kommen die Situationen im Gottesdienst, wo dein Herz aufgeht. Vielleicht ist das die Predigt oder was weiß ich. Und dann darfst du wissen, dass jetzt andere, die meinetwegen gerade merken, okay, das ist nicht mein Thema, merken, dass du berührt bist und jetzt beten die für dich, dass Gott das Gute in die Situation bringt. Wir hätten alle, ihr Lieben, die Chance, unserem Gott beim Segnen zu helfen, indem wir dazu beitragen, dass das Gute von ihm in die Situation kommt. Wir müssen einander helfen. So, und dann hat Petrus noch einen dritten Aspekt da drin, der dann letztlich heißt, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, bin ich ein bisschen zu weit. So, ja, genau. Das Böse nicht mit Bösem vergelten, heißt es im Text. Und ich sag, du musst die Zunge hüten. Denn das ist ja ein Instrument, von dem Jakobus schon schreibt, wie ein Funke, der einen Wald oder was weiß ich, einen ganzen Wald in Flammen setzen kann. Das heißt also, wenn ich nicht Böses mit Bösem vergelten soll, dann muss ich gegen den Grundsatz gehen, der schon im Alten Testament gegolten hat und der in euch drin steckt und in mir. Ja, wir sollen eben nicht das Gleiche mit dem Gleichen vergelten. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn hieß das im Alten Testament. Das ist damals ein Fortschritt gewesen, weil es war immer damals der Moment der Übertreibung. Wenn der eine aus Versehen jemand einen blauen Fleck zugefügt hat, dann hat der andere ihm direkt die Zähne ausgeschlagen. So, wenn man schon blauen Fleck gegen blauen Fleck war, eine Verbesserung. Hilft aber uns nicht. Wir wollen Gott nämlich beim Segnen helfen, damit das Gute in die Situation kommt. Und deswegen ist das vielleicht sogar gerade das Besondere jetzt für die Situation hier bei euch, aufzupassen, dass wir das Gute in die Situation reden, auch wenn das, was gerade geredet wird, nicht gut tut. Du wirst das erlebt haben, dass andere dich vielleicht auch angegriffen haben, kritisiert haben, vielleicht sogar in der Öffentlichkeit kritisiert haben. Oder du erfährst es, weil es irgendwie hinten rum kommt, dass irgendwer was über dich gesagt hat. Was macht das mit dir? Ich ärgere mich darüber. Du nicht? Vielleicht wirst du auch traurig. Kann sein. Auf jeden Fall macht es was mit dir. Und da ist so ein Moment, wo der Geist, der Heilige Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit da rein muss, dazwischen. Damit er das, was Jesus gesagt hat, aus der Welt Gottes nehmen kann, das Gute, und es in dein Herz legen kann, damit sie gesegnet wird, damit diese Situation gesegnet wird und das Gute von Gott in die Situation kommen kann. Du brauchst einen Moment Pause, bevor du reagierst. Bei all den Situationen, die ich jetzt erwähnt habe, eine Reaktionspause, einen Moment Nachdenken in der Situation, bevor du das nach außen haust, wie kannst du so mit mir umgehen? Oder selber anfängst, schlecht über jemand zu reden, weil du gehört hast, der hat das und das gesagt, dann erzählst du eine Geschichte. Einen Moment Pause, denn dann könntest du ja an der Stelle sagen, du, das ist ja interessant, dass der das gesagt hat, wenn er das so gesagt hat, dann lass uns doch zu dritt zusammenkommen, damit wir die Situation klären. Weil wir wollen ja, dass uns das Leben in der Gemeinde uns allen zum Besten dient. Und dass Gott uns segnen kann. Deswegen helfen wir ihm jetzt beim Segnen, indem wir die Situation klären. Es ist sicherlich so, dass Dinge schieflaufen, weil wir sind Menschen und wir bleiben es auch. Aber das Schlechte zu unterstellen, das wage ich nicht. Ich bin mir sicher, dass wir alle das Gute wollen in unserer Absicht. Von dem, was wir uns vornehmen, dass es uns aber nicht gelingt, es immer gut zu machen. Da kann auch viel von innen mit reinkommen, aufgestaute Sachen. Ja, und jetzt ist der Rand voll hier, Kragen platzt und das kommt raus. Ich bin mir sicher, dass du das nicht willst, aber es geschieht. Und wenn wir jetzt die Größe haben, an der Stelle zu sagen, okay, segnen heißt jetzt in der Situation das Gute von Gott nehmen und es in die Situation hineinzubringen, damit Gott das Gute eben daraus machen kann. Dann könntest du eben hingehen und an der Stelle zu der Person sagen, lass uns bitte reden, du hast irgendetwas, was dich gestört hat mit dem, was ich getan habe. Und geh dahin und kläre das. Dann kann ich sagen, in der Weitsicht, das hat derjenige nicht absichtlich getan. Ich kann aber dann auch sagen, aber ich möchte nicht, dass das in Zukunft wieder geschieht, weil das verletzt mich. Ihr Lieben, Liebe und Konsequenz und Klarheit schließen sich nicht aus, die gehören zusammen. Jesus hat das ja auch gemacht. Er hat an der einen Stelle Dinge ausgehalten, als man ihm den Purpurmantel übergedeckt hat und ihm die Dornenkrone aufgesetzt hat, hat er keinen Ton gesagt, weil es in der Situation nicht geholfen hätte. Aber in einer anderen Situation, ein wenig später, als er verhört wird vom Hohen Priester, oder da über dem anderen verhört vom Hohen Priester, und der eine Antwort gibt und der Knecht schlägt ihn, da sagt er sofort, warum schlägst du mich? Und das ist unser Herr. Das heißt also, wir haben alle die Möglichkeit, unsere Gedanken zu bremsen und zu fragen, warum reagiere ich gerade so? Was wird da in mir angetriggert? Ich will jetzt nicht damit so reagieren. Ich nehme mich daraus, sortiere mich, bete darum, was ist jetzt das Gute, was in die Situation hineingehört? Und geh dann in die Situation und segne, rede das Gute in die Situation hinein. Kann mich erinnern an einen Freund, Doro wird das auch tun, die sitzt ja gerade hier oben über mir. Jotten haben wir ihn genannt, der war der Jugendliche, so im jugendlichen Clan, natürlich lästern die Jugendlichen über die in der Gemeinde ab und sowas. Ich sag nicht, dass das gut war, aber es ist so passiert. Und er hat uns gesegnet. Wisst ihr wie? Er hat immer konsequenterweise das Gute da hineingeredet. Er hat immer dagegen geredet. Der hat uns gar nicht gelassen. Wir konnten nicht ablästern. Es ging einfach nicht. Wenn Jotten dabei war, ging das nicht. Und irgendwann haben wir begriffen, er segnet uns. Indem er nicht mitgeht, nicht das Gleiche mit Gleichem vergeltet, sondern das Gute von Gott in die Situation hineinregelt. Und das können wir alle, weil ja der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in euch wohnt. Wir sind durch den Glauben an Christus versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und damit ist das in uns und wir können das tun, segnen, das Gute in die Situation hineinreden, in all das, was geschieht und immer unterstellen, der andere ist auch ein Kind Gottes. Wir können das zum Segnen nutzen lassen, damit es uns allen gelingt, dass wir das Leben lieben können, gute Tage sehen und dass unser Gottes schafft, all das, was geschieht, dazu zu verwenden, dass es uns zum Besten dient. Und deswegen, ich hätte euch gerne eine Karte gezeigt. John, kann ich eigentlich Bildschirm freigeben? Ich versuche das gerade nochmal. Ich muss die euch mal gerade geben. Ganz kurz. Kann man die jetzt vorne sehen? Jetzt.
Ja.
Da ist sie. Das ist doch wohl klasse. Ist von Tiki. Man muss nur wollen. Du musst nur an die Situation hinan wollen, an dein eigenes, an das Innere, an das, was da an Glaubenssätzen drin ist, an das, was das Segnen von Gott verhindern will. Und du musst es abschneiden. Man muss nur wollen. Und ich sage euch, es geht. Und unser Herr wird sich darüber freuen, weil wir ihm dann beim Segnen helfen. Und dazu wünsche ich euch viel Mut und Kraft von unserem Gott in eure Herzen hinein, dass ihr euch dazu entscheiden könnt.